Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers im Studio. Schönen guten Tag. Wie überstehen wir den November-Lockdown? Für alle wird es immer schwieriger, die Einschränkungen auszuhalten. Wir sprechen mit dem Landrat des Landkreises Heinsberg, wo im Februar die Pandemie ausgebrochen war. In Bremen bietet ein privater Busunternehmer an, den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten, damit es weniger Gedränge gibt. Doch die Stadt sieht hier Probleme. Und Pflegestufen von Pflegebedürftigen werden nur noch per Telefon festgestellt, mit zum Teil verheerenden Folgen. Die Corona-Pandemie bestimmt unseren Alltag enorm. Und angesichts der immer noch hohen Zahlen drohen uns ab nächster Woche womöglich weitere Einschnitte in unser Privatleben. Ein Landkreis, der in diesem Jahr besonders gebeutelt ist, ist der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Von hier aus nahm die Corona-Pandemie ihren Lauf. Hier gab es den allerersten lokalen Lockdown. Veranlasst hat ihn damals der Landrat von Heinsberg, Stefan Pusch von der CDU. Für sein beherztes Krisenmanagement und seine Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises, die zum Teil angefeindet worden waren, hat er Anfang Oktober das Bundesverdienstkreuz erhalten. Mit Stefan Pusch konnte ich vor der Sendung über die aktuelle Corona-Lage sprechen. Und die erste Frage an ihn war, wie konkret die Situation in seinem Landkreis aussieht.
Ja, ich würde mal sagen, wenn man so das salopp sagen will, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Also wir haben natürlich weiterhin Zuwächse bei Infektionszahlen, die schon Anlass zur Sorge sind. Und gleichzeitig wird, und da sind wir ja nicht alleine in Deutschland, die Nachverfolgung von Kontaktpersonen immer schwieriger, weil wir natürlich bis auf ein paar Einschränkungen in unserem Alltag jeder sehr viel potenzielle Kontaktpersonen hat. Also in einer Situation im Frühjahr, wo eine Kontaktsperre herrschte, hat jeder im Prinzip nur die engsten Familienmitglieder und vielleicht einige wenige Arbeitskollegen als engste Kontaktpersonen, die er angeben konnte. Jetzt erleben wir die Situation, dass bis zu 60 Kontaktpersonen angegeben werden pro positiv Getesteten. Und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das eine exponentielle Zahl ist dann bei den Kontakten, die man dann ansprechen muss, die dann, selbst wenn man das Personal verstärkt, was wir auch natürlich getan haben, die dann kaum zu bewältigen ist, jedenfalls nicht zeitnah.
Sie haben deswegen ja auch Anfang der Woche verfügt, dass Menschen, die noch keinen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen haben, die aber Kontaktpersonen ersten Grades sind, bis zum zu einem möglichen negativen Test sich in Quarantäne begeben müssen. Können Sie denn da auf die Disziplin und die Kooperation der Heinsberger und Heinsbergerinnen zählen?
Also ich glaube schon, dass die Heinsberger vielleicht sogar in besonderer Art und Weise, aber sehr viele Menschen in ganz Deutschland sich im Moment sehr, sehr diszipliniert verhalten. Und das trägt auch dazu bei, dass wir so langsam, denke ich mal, eine Bremse bei den Zuwächsen reinbekommen. Es ist natürlich immer so, wir erleben ja im Moment, dass so die Gesellschaft ein bisschen auseinanderdriftet in Menschen, die sich doch sehr, sehr diszipliniert verhalten und auch die Notwendigkeit von Maßnahmen einsehen und Menschen, die damit nicht viel am Hut haben. Und wir leben in einer Welt, wo man anfängt, auch seine eigene Wirklichkeit zu erschaffen. Das wird dann zunehmend schwierig, aber ich stelle das im Kreis Heinsberg jetzt nicht insbesondere fest.
Ich wollte dann nachfragen, Herr Pusch, also weil im Kreis Heinsberg sind die Menschen, das kann man vielleicht so behaupten, besonders geplagt. Im März der bundesweit erste Lockdown, die haben Anfeindungen erlitten, wenn sie anderswo hingefahren sind und jetzt wieder, sie haben hohe Inzidenzzahlen und wieder der Lockdown. Sind die Heinsberger und Heinsbergerinnen da besonders verständnisvoll oder gibt es da vielleicht auch eine bröckelnde Moral?
Ich würde mal sagen, dass die Heinsberger und Heinsbergerinnen schon verständnisvoll sind. Das sehen wir eigentlich an dem Feedback, was wir über unsere Social-Media-Kanäle bekommen. Also ganz aktuell hatten wir eine OGS, ein Udo Lindenberg-Bild geschenkt, was ich selbst gemalt habe, wo drauf steht: Landrat Pusch rockt die Krise. Also ich glaube, wir haben schon gerade in diesen dunklen Wochen im Frühjahr so ein besonderes Gemeinschaftsgefühl entwickelt, wo jeder vielleicht nochmal für sich selber, auch aufgrund der Appelle, die wir hier loslassen, noch eine Schippe drauflegt. Ne? Und ich glaube schon, dass das letztendlich auch das ist, wo die Politik drauf setzen muss. Denn Regeln kann man viele machen. Es kommt darauf an, den Bürger vernünftig zu committen. Das ist eine Form von Kommunikationspolitik, dass das Ganze Sinn macht und auch immer wieder transparent zu sagen, warum machen wir gerade das?
Sie haben es gesagt, Sie haben ein Udo-Lindenberg-Bild bekommen. Sie haben Anfang Oktober das Bundesverdienstkreuz für Ihr Krisenmanagement verliehen bekommen. Sie bekommen viel Anerkennung, während andere Landräte sich beklagen, dass sie bedroht werden, dass sie Hass-E-Mails bekommen. Was läuft denn bei Ihnen da anders?
Tja, was läuft da anders? Vielleicht mal ein einfaches Beispiel. Also wir hatten hier auch eine Anti-Corona-Demo, ne? im Kreis Heinsberg. Das waren Leute, die von außen eingereist sind. Aber selbst die von auswärts eingereist sind, die sagten dann in jeder Rede am Anfang so, naja, im Frühjahr hat euer Landrat das ja hier gut gemacht, aber jetzt ist das gar nicht mehr nötig, was jetzt da alles passiert. Also ich glaube schon, dass man irgendwo vielleicht die Spitze ist, wo man sagt, der hat in einer Situation, die überhaupt nicht überschaubar war, was passiert mit seinem Krisenstab. Ich sage immer, das ist eine Teamleistung. Also ich fühle mich hier nicht als einsamer weißer Reiter, der das hier alleine gemacht hat, sondern wir haben das als Krisenstab, als Team, als gesamte Verwaltung gut hingekriegt. Und ich glaube, bis heute hat man ja, was die Maßnahmen zur Eindämmung angeht, auch nicht viel Neues gefunden, außer den Dingen, die wir gemacht haben, quasi innerhalb von ein paar Stunden. Und ich glaube, das ist einfach eine große Anerkennung. Vielleicht eigne ich mich dann einfach auch aufgrund dieser Tatsache auch nicht so als Zielscheibe. Man kann natürlich über Einzelmaßnahmen wie Restaurantschließungen, Hotelschließungen, Offenbleiben der Schulen unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich versuche auch immer den Leuten zu sagen, Leute, ihr könnt diskutieren, aber seid fair zueinander und diskutiert in einem angemessenen Ton.
Was ist denn Ihre Meinung zu diesem Lockdown im November, zu diesen Maßnahmen?
Also grundsätzlich ist richtig, dass man das jetzt mal bundeseinheitlich angeht. Jetzt ist es natürlich immer so, dass man natürlich bei generell abstrakten Regeln, die für ganz Deutschland gelten, Einzelfälle nicht berücksichtigt sind. Also ich spreche mit Restaurantbesitzern oder Inhabern von Geschäften, die sagen, wieso muss ich denn eigentlich zumachen? Ich habe mich den ganzen Sommer vorbildlich an alle Konzepte gehalten. Das ist natürlich immer das Problem, wenn man quasi so generell abstrakte Regeln macht, dass man dann in Einzelfällen keine Rechnung tragen kann. Und in jedem Kompromiss, so würde ich es mal generell beschreiben, stecken natürlich Ungerechtigkeiten und stecken größere Nachteile für die einen und kleinere Nachteile für die anderen. Ne? Das ist einfach so. Aber ich glaube, im Moment haben wir dazu keine echte Alternative.
Also Sie würden sagen, Zähne zusammenbeißen und darauf hoffen,
da müssen wir jetzt einfach irgendwie durch. Es gibt aber auch ermutigende Signale. Impfzentren sollen eingerichtet werden. Also an der Front gibt es aber auch Gott sei Dank mal ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir keine unberechtigten Hoffnungen machen, aber dass wir durchaus auch den Leuten sagen, mit welchem Ziel machen wir das Ganze denn. Es wird immer das Weihnachtsfest so viel beschworen. Nach dem Motto, ist es da möglich, unterm Tannenbaum zu sitzen? Ich halte das ein bisschen für Symbolpolitik, um vielleicht auch von der großen Politik her ein Ziel zu setzen, irgendwo ein Zwischenziel. Aber letztendlich muss doch jeder sagen, wir haben Verantwortung füreinander und da müssen sich alle jetzt ein bisschen am Riemen reißen.
Stefan Pusch war das von der CDU, Landrat des Kreises Heinsberg. Volle Busse und Bahnen sind nie angenehm, aber im Moment noch weniger. Abstandsregeln können da nicht eingehalten werden und viele befürchten, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Entsprechend mit Autos vollgestopft sind die Straßen. In Bremen wird nun die Idee diskutiert, dass private Reisebusunternehmen dem ÖPNV unter die Arme greifen. Davon könnten die Busunternehmen profitieren, die seit Monaten kein Geschäft mehr haben, und auch der ÖPNV. Klingt nach einer guten Idee, aber ganz so leicht ist es dann doch nicht. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager.
Wenn Corona nicht wäre, dann wären die Reisebusse von Reinhold Neuhaus Kaiser in den nächsten Wochen unterwegs zu insgesamt 32 Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland. Bis Ende Dezember war das Busunternehmen Neuhaus Reisen in Bremen komplett ausgebucht. Und jetzt stehen seine 5 Busse im Fuhrpark rum und kosten Geld.
Wir haben fast nur neue Busse. Ja, pro Bus 3.500 Euro zahlen. Ja, und die Banken spielen dann langsam nicht mehr mit.
Ein neuer Reisebus kostet um die 350.000 Euro, sagt Neuhaus Kaiser. Und seine sind noch nicht alle abbezahlt. Da helfen die 3.000 Euro Hilfe im Monat, die er vom Land bekommt, lange nicht, erzählt er. Seine 10 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.
Und für die ist es natürlich auch schwer. Sie haben also auch finanzielle Einbußen, die sie also schon haben. Sie kriegen ja von ihrem Gehalt ja nur 60% ungefähr nur ausgezahlt. Und ja, die suchen natürlich auch Hängering, dass es weitergeht. Ne?
Aber Neuhaus Kaiser glaubt nicht, dass es bald weitergeht. Wenn Kunden anrufen und fragen, wann die nächste Busreise in die Toskana startet, vertröstet er sie auf April. Bis dahin leben seine Frau und er von ihrem Ersparten.
Und das ist also auch später für unsere Rente, ist das ja auch. Das nimmt man ja ehrlich alles davon weg, ja, um wirklich nur am Markt zu bleiben.
Neuhaus Kaiser hofft deswegen inständig auf einen Impfstoff und auf eine Lösung, die ihn und seine Fahrer vielleicht eine Weile über Wasser halten kann. Zum Beispiel schlägt er vor, könne er mit seinen Bussen den bremischen ÖPNV unterstützen. Das sei keine neue Idee.
Damals zu Ostzeiten, als die Grenzen gefallen sind und wir mussten dann mit unseren Busse nach Berlin hin und haben da Linienverkehr gefahren. Ja? Und wir haben mit großen Doppelstockslinienverkehr gefahren. Wir haben mit Reisebusse-Linienverkehr gefahren.
Das soll nun in Bremen auch wieder klappen, findet er. Dann wäre der ÖPNV zu Spitzenzeiten nicht zu voll. Er und seine Kollegen könnten wieder Geld verdienen und das Land müsste ihn nicht mehr bezuschussen. Ein dreifacher Gewinn also aus Sicht von Neuhaus Kaiser. Schon seit Beginn der Pandemie denkt die Bremer Straßenbahn AG über sogenannte Fremdvergaben nach. Doch so einfach sei das nicht, sagt ihr Sprecher Jens-Christian Meyer.
Fremdvergaben würden bedeuten, was wir eigentlich bräuchten, wären Linienfahrzeuge, so wie wir sie haben. Ein Reisebus ist nicht Corona-gerecht für eine Verbindung, so wie wir sie hier in der Stadt herstellen. Sie fahren 300 Meter oder in der Innenstadt auch nur 200 Meter und haben ständig Zu- und Ausstiege. In einem Reisebus, so wie wir sie kennen, mit kleinen Türen, einmal in der Mitte und einer vorne, haben sie permanent direkte Berührung mit den Menschen, die sich sozusagen im Fahrgastwechsel bewegen.
Nur eins von mehreren Hindernissen, die Meyer nennt. Noch prüft die BSAG, ob der Einsatz von Reisebussen sinnvoll ist, sieht diese Option aber nicht als einzige und schon gar nicht als die beste Lösung an. Zumal laut BSAG die Mehrheit ihrer Linien gar nicht überlastet seien. Denn seit Corona nutzen immer weniger Menschen öffentliche Verkehrsmittel. Trotzdem gibt es Verbindungen in Bremen, die immer wieder zu voll sind, räumt Meyer ein. Besonders eine Buslinie steht häufig in der Kritik. Hier habe die BSAG schon nachgesteuert. Busse fahren nun im 3-Minuten-Takt.
Wir erleben aber einen Effekt, den wir eigentlich sonst nur bei Werder-Spielen kennen. Wenn ein Werder-Spiel zu Ende ist, stehen neben dem Stadion 4 Straßenbahnen hintereinander, um die Menschen in die Innenstadt zu bringen und dann auf die anderen Linien zu verteilen. Die erste Bahn ist in der Regel proppevoll. Sie kriegen da kaum mehr Menschen rein. Die zweite ist noch halb voll, die dritte und vierte fahren leer.
Ein Problem, für das man hier in Bremen bislang noch keine Lösung gefunden hat. Denn im Gegensatz zur Deutschen Bahn können Fahrgäste nicht im Vorhinein sehen, ob ihre Linie besonders ausgelastet sein wird. Eine weitere Option wäre es zum Beispiel, Schulanfangszeiten zu variieren und sich mit Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu verständigen, um abschätzen zu können, wann die Menschen zu ihrem Arbeitsplatz und wieder nach Hause fahren.
Das kann nur solidarisch gelöst werden. Und da schließen wir alle Fahrgäste mit ein. Da schließen wir aber auch die Institutionen in Bremen mit ein, die vielleicht über Politik oder auch selbst über Verlautbarung sagen, das soll mal schön der Verkehrsbetrieb hier lösen. Das kann kein Verkehrsbetrieb alleine lösen.
Busunternehmer Neuhaus Kaiser lässt diese Argumente nicht gelten. Er findet, die BSAG konzentriere sich zu sehr auf mögliche Hindernisse, statt schnell pragmatische Lösungen zu finden.
Hilfsbedürftige Menschen sind in Zeiten der Corona-Pandemie einmal mehr gefährdet. Wichtige Anlaufstellen sind geschlossen, Gespräche finden nur noch per Telefon statt. Zum Beispiel, wenn eine Pflegestufe festgestellt werden muss. Um diese Pflegestufe einzuschätzen, muss ein Gespräch mit dem MDK stattfinden, dem medizinischen Dienst der Krankenkassen. Bereits in der ersten Corona-Welle haben die Mitarbeiter des MDK keine Hausbesuche gemacht, im Sommer dann wieder in Einzelfällen. Und jetzt wurde verkündet, dass es wieder keine persönlichen Besuche mehr geben wird. Und das hat teilweise dramatische Konsequenzen, Anja Nils berichtet.
Es dauert lange, bis die Tür aufgeht. Im Flur steht eine klapperdürre Dame, 78 Jahre alt, in der Nase einen Schlauch, der sich von 2 Mülltonnen großen Sauerstoffbehältern im Wohnzimmer 14 Meter lang bis in die Küche ringelt.
Na, damit ich überall hinkomme, sonst muss ich dann Entschuldigung. Ich muss bis ins Schlafzimmer kommen, bis ins Badezimmer. Und ja, dauernd muss man auch aufpassen, dass man nicht da drüber fliegt und... Und ich muss den Schlauch ja also meistens anhaben.
Denn die chronische Bronchitis von Elke Schwarz, wie sie hier genannt werden möchte, ist so schwer, dass sie selbst mit Sauerstoff mehrmals im Satz nach Luft schnappen muss. Ihre Wohnung kann sie schon lange nicht mehr selbstständig verlassen, nicht allein einkaufen, nicht kochen. Im Haushalt braucht sie Hilfe, beim Warten des Sauerstoffgeräts sowieso. Ohne die Unterstützung ihrer Nachbarin ginge gar nichts, sagt ihre Ärztin Stefanie Moore.
Diese Frau hat keine Chance, auch nur 2 Wochen alleine zu überleben.
Eine Hauspflege sei unerlässlich, sagt die Ärztin. Normalerweise kommt dazu der medizinische Dienst der Krankenkasse zu einem Hausbesuch. Jetzt gibt es nur noch telefonische Begutachtungen, schreibt der MDK in einem Informationsschreiben an die Versicherten.
Während der Corona-Epidemie können wir Sie leider nicht persönlich besuchen. Das geschieht vor allem zu Ihrem Schutz. Bitten Sie eine vertraute Person, während des Telefonats dabei zu sein. So kann sich der MDK von Ihrer Situation ein umfassendes Bild machen.
Beim Telefontermin mit der Gutachterin des MDK, keiner Ärztin, sondern einer Pflegekraft, ist die Nachbarin nicht dabei und wird auch im Nachhinein nicht kontaktiert. Also beantwortet Elke Schwarz die Fragen am Telefon alleine.
Können Sie sich alleine anziehen? Ja. Können Sie sich alleine ausziehen? Ja. Können Sie alleine auf die Toilette? Also diese Fragen, ne? Sie hat aber nur gesagt, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, nach Pflegestufe sieht das nicht aus.
Der Pflegegrad wurde abgelehnt. Als Elke Schwarz ihrer Ärztin beim nächsten Hausbesuch das Gutachten präsentiert, ist Stefanie Moore entsetzt.
Dann fragen die, können Sie selbstständig essen und sich Nahrung zubereiten? Nein, kann sie nicht. Sie kauft sich in der Apotheke Flüssignahrung, weil sie beim Essen Atemnot bekommt. Die Nachbarn, die ihr da helfen, diese Frau ist selber Ende 70. Angenommen, diese Nachbarin fällt weg, weiß ich nicht, was aus der Patientin wird.
Die Patientin hat ihre Situation schön geredet. Eine Frage der Würde und des Stolzes, sagt Stefanie Moore. Bei einem persönlichen Besuch wäre das deutlich geworden. Der MDK möchte dazu kein Interview geben. Er beantwortet einige Fragen schriftlich und schickt eine Pressemitteilung, in der das telefonische Verfahren folgendermaßen begründet wird.
Die medizinischen Dienste leisten damit ihren Beitrag zur Kontaktreduzierung und zum Infektionsschutz der besonders gefährdeten pflegebedürftigen Menschen.
Hausärztin Stefanie Moore findet das absurd. Sie betreut fast 40 Patienten regelmäßig zu Hause, selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und mit FFP2-Maske.
Weder ich habe mich angesteckt noch andere.
Denn diese Praxis schütze keine Patienten, sondern gefährde deren Leben, sagt diese Frau, die als Betreuerin arbeitet. Vor einem telefonischen Begutachtungstermin für eine ihrer Betreuten telefonierte sie sogar persönlich mit der Gutachterin des MDK.
Ich habe ihr ganz viel über meine Betreute erzählt. Unter anderem, dass sie eine ganz tolle Fassade hat und sich sehr elaboriert ausdrücken kann und immer sagt, dass alles in Ordnung ist.
Genau so geschah es und der Pflegegrad wurde abgelehnt. Bei einem Besuch hätte sich allerdings folgendes Bild geboten.
Eine verwahrloste Wohnung, Mülltüten überall, Fliegenmaden im Wohnzimmer auf dem Tisch von vergessenem Essen, ein Badezimmer, was auf Stuhlinkontinenz hindeutet und die fehlende Fähigkeit, weder sich selber adäquat reinzuhalten noch ihre Wohnung. Eine körperlich gebrechliche, unterernährte Frau von 30 Kilo.
Die wenig später nach einem körperlichen Zusammenbruch im Krankenhaus landete. Wieder zu Hause sollte es einen neuen MDK-Termin geben.
Dazu kam es aber nicht mehr. Sie ist dann 2 Monate später verstorben, ohne Hilfe in ihrer Wohnung.
Bedauernswerte Einzelfälle? In einer Verlautbarung wird darauf verwiesen, dass die Vorgehensweise mit dem Bundesgesundheitsministerium abgestimmt sei. Dieses schreibt auf Nachfrage:
Die bislang bekannten Ergebnisse der Begutachtungen aus den Sommermonaten lassen nicht erkennen, dass es zu einer Verschiebung zulasten der Versicherten gekommen ist. Eher im Gegenteil, die höheren Pflegegrade 4 und 5 wurden häufiger vergeben und der Anteil der Ablehnungen war geringer als in den vorausgegangenen Quartalen.
Ja, weil es selbstverständlich möglich ist, dass es auch umgekehrt schief läuft, sagt Stefanie Moore. Nämlich, wenn statt des Patienten engagierte Familienmitglieder die Sache mit dem Telefonat in die Hand nehmen oder in die Hand nehmen lassen. Tipps für eine MDK-Begutachtung zu Corona-Zeiten gibt es im Internet per Video und auch entsprechende Angebote von Dienstleistern. Wer genau das sagt, was gesagt werden muss, um einen bestimmten Pflegegrad für Patienten zu bekommen, kann Erfolg haben. Dafür haben die, die aus Stolz oder Scham nicht jammern wollen, dann eben Pech gehabt.
Ein Bericht aus Berlin war das von Anja Nils. Wenn die Corona-Infektionszahlen nicht deutlich zurückgehen, müssen dann die Schulen bald wieder geschlossen werden oder zumindest teilweise. Um diese Debatte geht es gleich in der Sendung Campus und Karriere. Wir von Deutschland heute verabschieden uns für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Ute Reckers.